Das NDR 2 Update um 5 mit André Schünke.
Die neue Kriminalstatistik zeigt, in Deutschland wurden zuletzt weniger Straftaten gemeldet. Und die Zeit wird knapp. Taucher machen sich auf den Weg zum gestrandeten Wal vor der Insel Pöhl. Die Überschrift, die klingt erstmal gut und nach einem guten Zeugnis für Bundesinnenminister Dobrindt. In Deutschland hat es im vergangenen Jahr insgesamt weniger Straftaten gegeben. Um knapp 6% ist die Zahl gesunken im Vergleich zum Jahr davor. Damit sind es aber immer noch mehr Straftaten als vor Corona. Aber Bundesinnenminister Dobrindt, der spricht von einer Trendwende, also ein Lieblingswort unserer Politiker. Nun sind in so einer Statistik ja alle möglichen Straftaten erfasst. Oliver Neuroth, NDR 2 Berlin. In welchem Bereich gibt es denn tatsächlich eine Trendwende und das deutlichste Minus?
Den deutlichsten Rückgang gibt es bei Drogendelikten, -27%. Und das hat eine einfache Erklärung. Viele Fälle werden gar nicht mehr erfasst. Und zwar die allermeisten Cannabis-Fälle liegt an der Teillegalisierung von Cannabis. Und das fällt also raus aus der Statistik. Und dicht darauf gefolgt bei den deutlichsten Rückgängen Verstöße gegen das Aufenthaltsrecht mit -25%.
Und worauf führt Dobrindt das zurück?
Er erklärt das mit dem Trend, den wir seit einigen Monaten schon sehen bei der Migration. Es kommen immer weniger Menschen zu uns und beantragen Asyl. Und diese Menschen sind es ja, bei denen das Aufenthaltsrecht eine Rolle spielt. Also die Frage, hat man gültige Papiere, um sich in Deutschland aufhalten zu dürfen? Aber der Minister sagt auch, ein Grund für den Rückgang der Fälle sind auch stärkere Kontrollen der Polizei, zum Beispiel an den deutschen Grenzen.
Kommen wir zur, sagen wir mal, dunklen Seite der Statistik, denn deutlich mehr Straftaten gibt es bei häuslicher Gewalt, Vergewaltigung zum Beispiel. Gibt es da tatsächlich so einen starken Anstieg oder vielleicht nur mehr Betroffene, die sich trauen, die Taten anzuzeigen?
Ja, das ist ganz schwer zu sagen. Gerade bei sexueller Gewalt ist das Dunkelfeld riesig. Es gibt also viele Fälle, die nicht angezeigt werden bei der Polizei, weil die Täter oft Partner oder Ex-Partner sind. Da ist die Hemmschwelle natürlich groß, das zur Anzeige zu bringen. Aber es hat sich da viel getan. Durch die MeToo-Debatte ist das Thema deutlich sensibler geworden in der Öffentlichkeit. Es gibt mehr Beratungsangebote. Daher melden sich Menschen, die sexuelle Gewalt erleben, häufiger bei der Polizei. Daher deutet vieles darauf hin, dass es einfach mehr angezeigte Fälle sind, aber nicht tatsächlich mehr. Aber so ganz genau lässt sich das nicht sagen.
Das ist ja auch ein Bereich, auf den der Staat nur schwer direkten Zugriff hat, weil sich das im Privaten abspielt. Wie will Dobrindt für weniger Gewalt im eigenen Zuhause sorgen?
Er will vor allem die Opfer besser schützen, also bessere Beratungsangebote anbieten und die Täter konsequenter verfolgen und auch härter bestrafen. Also da geht's dann eher um abschreckende Beispiele. Wenn einfach große Strafen ausgesprochen werden, soll das andere mutmaßliche Täter dazu bringen, gar nicht erst so weit zu gehen. Aber klar, richtig eingreifen in das häusliche Umfeld kann der Staat natürlich kaum.
Oliver Neuroth, NDR 2, Berlin. So, ich habe mal schnell geguckt. 7 Tage All-Inclusive an den Goldstrand nach Bulgarien würden aktuell um die 500 Euro kosten. Also unter 90 Euro pro Tag und das inklusive Flug ab Hannover und Vollverpflegung. In Bulgarien, da kann man wohl noch günstig Urlaub machen. Bulgarien ist auch das ärmste Land der EU und das politisch instabilste. In den letzten 5 Jahren hat keine Regierung dort länger als ein Jahr gehalten. Jetzt soll es Rumen Radev richten. Der frühere Präsident hat die Parlamentswahl in Bulgarien gewonnen und zwar deutlich mit 45%. Auffällig, Russland hat die Wahl direkt mal begrüßt. Progressives Bulgarien heißt die Partei von Radev, David Freches in Wien. Wie progressiv ist dann aber Radevs Politik?
Also sie wird von vielen Menschen in Bulgarien als progressiv wahrgenommen, vor allem in Bezug auf das Hauptthema im Wahlkampf. Das war der Kampf gegen die Korruption. Bulgarien hat da schon lange Probleme mit Korruption in der Wirtschaft, der Politik und vor allem in der Justiz. Die gilt so ein bisschen als Stütze von all dem. Und mit der absoluten Mehrheit kommt Rumen Radev jetzt seinem Versprechen näher, in der Justiz aufzuräumen. Er kann zum Beispiel den Hohen Justizrat oder die Generalstaatsanwaltschaft austauschen, zumindest Schritte dahingehend unternehmen und das empfinden viele Menschen in Bulgarien als Fortschritt.
Jetzt wird ja aber auch gesagt, dass er Kreml nah ist oder gar Kreml treu. Woran macht sich das fest?
Ja, schauen wir mal auf den Krieg gegen die Ukraine. Da hat Rumen Radev gesagt, ich bin zwar für humanitäre Hilfe, aber gegen Waffenlieferungen. Das verlängert den Krieg nur. Wir brauchen eine diplomatische Lösung, um Frieden zu finden. Im Parteiprogramm von seinem Bündnis Progressives Bulgarien, da steht zwar, wir stehen klar zur EU, wir stehen klar zur NATO. Aber beim Wahlkampffinale von Rumen Radev, da lief so ein Videoclip von ihm, wie er sich mit Wladimir Putin trifft. Und Politikwissenschaftler in Bulgarien, die werden das so ein bisschen als Populismus und als Versuch, sich möglichst für alle wählbar zu machen, sich möglichst alle Türen aufzuhalten. Und wenn das seine Strategie gewesen ist, dann hatte die auf jeden Fall Erfolg.
Jetzt hat man ja in Brüssel gerade die Abwahl von Orbán in Ungarn relativ offensiv gefeiert und hat gesagt, okay, jetzt haben wir diesen Mann, der immer zu allem gefühlt Nein gesagt hat, weg vom Tisch. Droht da jetzt mit Radev der nächste Neinsager?
Das glaube ich eher nicht. Rumen Radev hat im Wahlkampf vor allem ja auf Antikorruption gesetzt. Das unterscheidet ihn schon mal deutlich von Viktor Orbán. Außerdem sagen Leute aus der Politikwissenschaft in Bulgarien, Rumen Radev ist nicht Viktor Orbán. Er hat nicht seinen Instinkt, er hat nicht den Charakter. Und die Mehrheit der Menschen in Bulgarien, das muss man auch klar sagen, die ist sehr froh, dass das Land in der EU ist. Die bekennt sich ganz klar dazu. Wenn Rumen Radev sich jetzt irgendwie nur noch offen pro-russisch geben würde, das würde sehr viele Menschen verärgern. Es würde wahrscheinlich sofort wieder große Demonstrationen geben. Und davon haben die Leute hier im Land wirklich genug. Sie wollen vor allem mal eine stabile Regierung oder eine, die jetzt eine Halbwertszeit hat von länger als so ungefähr 12 Monaten, wie das in der Vergangenheit immer der Fall gewesen ist.
David Freches, NDR 2 Wien. Der Wahl schwimmt. Der Wahl liegt wieder fest. Der Wahl hat sich gedreht. So in etwa lesen sich ja die Überschriften in den diversen Live-Tickern zum Wahl in der Ostsee vor Pöhl. Und das jetzt schon seit Wochen, offenbar aber nach wie vor von vielen, vielen Menschen sehr genau verfolgt. Denn sonst wären die Ticker wohl auch nicht auf den Startseiten vieler Zeitungen und Online-Nachrichtenmedien. Kommen wir nun also zum neuesten Stand der Dinge. Heute früh hat der Buckelwal sich kurzzeitig wieder mal selbst freigeschwommen. Hat, denn mittlerweile sitzt er wieder fest. Andreas Luski für NDR 2 auf Pöhl. Kann dem Wal denn jetzt noch geholfen werden?
Der ursprüngliche Plan mit Pontons und einer Plane, auf der Wal transportiert werden soll, wurde erstmal aufgegeben. Am Morgen war der Wal ans Ende der Bucht geschwommen, in der er etwa 3 Wochen lag. Das war durch den höheren Wasserstand möglich. Also ein Teil des Planes funktioniert nicht mehr. Aber die Retter sind weiter vor Ort und schauen jetzt, wie der Wal abermals gerettet werden könnte.
Und wo, an welcher Stelle liegt er jetzt fest?
Die Bucht Kirchsee an der Insel Pöhl ist relativ langgestreckt und er liegt jetzt an einer Landzunge an deren Ende. Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Backhaus sagte, der Wal sei nicht komplett gestrandet, er schwimme aber auch nicht. Gefährlich sei jetzt der sinkende Wasserstand, denn so werde das Gewicht des Wals für ihn selbst zur Gefahr, sagte ein Meeresbiologe.
Gibt es denn jetzt aktuell neue Ansätze, wie man ihn befreien könnte?
Es gab am Nachmittag die Idee, ihn mit Seilen zur Fahrrinne zu ziehen. Die ist nämlich nicht weit entfernt. Aber die Seile, die zur Verfügung stehen, wurden vom Umweltministerium nicht genehmigt. Da sei die Gefahr zu groß, das Tier zu verletzen. Taucher sollen den Wal jetzt noch einmal begutachten. Der Chef des Tauchunternehmens sagte aber, er habe wenig Hoffnung, weil der Wasserpegel sinke.
Von der Insel Pöhl war das Andreas Luski.
Und aus dem NDR2-Studio war das André Schünke mit dem NDR2-Update um 5. Dankeschön.
NDR2 Update. Täglich um 12 und 17 Uhr.